Dritter Advent. Und Advent ist die Zeit, wo wir Christen des Kommens des Herrn gedenken. Danke sehr. Wir gedenken des Kommens des Herrn, und zwar wir gedenken des ersten Kommens Jesu in Schwachheit, in Demut, als er als Kind in diese Welt gekommen ist. Also eine unfassbare Wahrheit, die wir aus der Heiligen Schrift lernen. Und wir gedenken aber in diesem Advent auch dem zweiten Kommen des Herrn, wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Letzten Sonntag habe ich gesprochen zu Psalm 24, der die Frage aufgeworfen hat: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und es ist Jesus, der, habe ich gesagt, der im Himmel Herrlichkeit und Ehre und Macht von Gott empfangen hat, um dann, wie gesagt, in Macht und Herrlichkeit bei seinem zweiten Kommen kommen zu können. Und die Frage, die ich aufgeworfen hatte, die war: Sind wir bereit? Sind wir bereit, wenn Jesus kommt? Das war auch das Thema der Andacht am Mittwoch. Und es ist schön, wenn wir von verschiedenen Gesichtspunkten eine Wahrheit der Heiligen Schrift dargelegt bekommen. Der heutige Adventssonntag, der dritte Adventssonntag, ist in der kirchlichen Liturgie der Sonntag des Johannes des Täufers. Darum auch die Textlesung aus Jesaja 40, wo die Rede ist von der Stimme eines Rufenden in der Wüste: Machet gerade die Wege des Herrn, macht dem Herrn seine Wege gerade, ebnet alles ein, damit er kommen kann, der König. Und wir lesen heute einen Text miteinander, wo der Vater Johannes des Täufers, nachdem er 9 Monate zum Schweigen verdammt war, ihr kennt die Geschichte, der Engel ist ihm erschienen und hat gesagt: Du wirst ein Kind bekommen. Er sagt: Wie soll denn das gehen? Und dann sagt der Engel: Weil du nicht geglaubt hast, wirst du nicht reden können, du wirst stumm sein. Er war 9 Monate lang stumm, die Zeit der Schwangerschaft seiner Frau. Und dann, bei der Geburt, hat er begonnen zu reden. Und was hat er begonnen zu legen? Das Erste, was er gesagt hat, war: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Man könnte sagen, er hat einen Psalm gebetet oder vielleicht sogar gesungen, das steht nicht da, aber auf jeden Fall ist es ein Lobpreis Gottes. Bevor wir jetzt den Text gemeinsam lesen, möchte ich noch gerne beten. Vater im Himmel, wenn wir dein heiliges Wort betrachten, wenn wir von deinem Sohn lernen, dann beten wir, dass du unsere Gedanken, unser Herzen weit machst, dass wir es verstehen und dass wir verändert werden in unserem Innern. So bitten wir jetzt um deinen Beistand, wenn ich spreche, wenn die Gemeinde zuhört. Amen. Gott hat sein Volk besucht. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Rettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst den Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Amen. Das ist Gottes Wort. Wenn wir diesen Text betrachten, dann stechen drei Elemente in die Augen. Das erste ist, Gott hat sein Volk besucht. Das haben wir zu Beginn gelesen. Zacharias beginnt mit diesem Gedanken und er endet mit diesem Gedanken, dass der Aufgang aus der Höhe, nämlich Gott sein Volk besucht hat. Das ist die erste Beobachtung, die wir in diesem Text, der ins Auge sticht. Das zweite, wir lesen in diesem Text von Erfüllungen aus dem Alten Testament. Ich würde jetzt einmal sagen, es ist ein Crashkurs in alttestamentlicher Geschichte. Wir lesen von David, von den Propheten, von den Vätern, das ist das Volk Israel. Wir lesen von einem Bund, sogar einem Eidschwur, den Gott dem Abraham, dem Vater Abraham gegeben hat. Und wir lesen von Johannes dem Täufer als den letzten Propheten. So sagt Jesus über den Johannes den Täufer, er ist der letzte Prophet und der größte aller Propheten. Das ist das zweite Thema. Und das dritte, was ins Auge sticht, ist das Thema der Erlösung, des Heils, der Rettung, wobei dieses Wort Heil dasselbe ist wie das Wort Rettung. Das heißt also, das sind zwei verschiedene deutsche Worte, die ein und dasselbe ausdrücken. Und es geht um die Rettung Israels. Und es geht um die Frage, worin besteht die Rettung Israels? Und mit diesen drei Aspekten, Gott hat sein Volk besucht, die Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen und das Thema der Erlösung, des Heils, der Rettung, mit dem wollen wir uns beschäftigen. Gott hat sein Volk besucht. Eine wunderbare Vorstellung, ein wunderbarer Gedanke, dass der Gott Israels zu seinem Volk kommt. Das ist eine Urhoffnung, eine Urverheißung, dass Israel nicht alleine ist, sondern dass Gott mit ihm ist und dass Gott zu diesem Volk kommt. Das haben wir gesehen mit der Stiftshütte, mit dem Tempel, wo Gott eingezogen ist. Gott hat unter Israel gewohnt, Gott besucht sein Volk. Und Zacharias verwendet dann hier unten diesen Begriff des Aufgangs aus der Höhe. Und damit ist ein Begriff gemeint, den man auch mit Sonnenaufgang bezeichnen könnte. Oder auch der Aufgang eines Sterns, wenn die Sterne in der Nacht aufgehen sozusagen. Und wir können denken an eine Verheißung aus dem vierten Buch Mose, circa 1500 vor Christus, wo ein Prophet, der Bileam, einen Stern aus Jakob aufgehen sieht. Es könnte der Stern sein, den die Weisen im Morgenland gesehen haben. Ein Stern geht auf aus Israel. Ein Zepter wird aus Israel kommen, heißt es im 4. Mose. Und das Zepter, das ist das Königtum, das ist die Herrschaft. Und so ist die Hoffnung Israels, dass dieser Stern aufgehen wird. Und Zacharias sagt, jetzt ist es soweit. Gott, der Aufgang aus der Höhe, hat uns besucht, um uns zu leuchten. Denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und hier haben wir ein ganz bekanntes Wort aus dem Alten Testament, wiederum aus dem Propheten Jesaja, ein Wort, das auch immer wieder in der Weihnachtszeit gesungen wird. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr, Yahweh, Gott. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Völker zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs, deines Erscheinens, deiner Herrlichkeit. Und dann Kapitel 9 in Jesaja heißt es, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das sind gewaltige Verheißungen, auf die Israel gewartet hat. Und jetzt kommt der Zacharias und sagt, du, mein Sohn Johannes, du bist der Vorläufer all dessen, was jetzt kommt. Ich habe noch einmal den Vers aus Lukas 1 heraus kopiert, wo die Rede ist vom Aufgang aus der Höhe, der uns besucht hat, sagt Zacharias, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu führen. Und jetzt müssen wir uns aber kurz in die Situation des Volkes Israel zu dieser Zeit hineinversetzen. Es war eine furchtbare Situation. Es war eine Situation, wo alles anders war als Heil und Rettung. Denken wir an Herodes den Großen. Das war ein Mörder, ein Tyrann, der auch versucht hat, Jesus zu töten. Nach ihm kam einer seiner Söhne, der wurde bald abgesetzt. Dann kamen römische Statthalter, die geherrscht haben über Israel. Und dann in den 60er Jahren kam der römische Krieg. Oder man sagt eigentlich der jüdische Krieg, weil die Römer gegen die Juden Krieg geführt haben. Und das hat dann geendet in der Katastrophe 70 nach Christus mit der Tempelzerstörung. Wo ist hier das Heil? Wo ist hier dieses Licht, von dem hier die Rede ist? Wo ist es? Und diese Frage, ob Gott sein Volk wirklich besucht hat, der werden wir dann zum Schluss nachgehen bei der Frage, wie hat Gott sein Volk errettet? Wir wollen es nur mal innehalten und auch festhalten am Wesen Gottes, denn das Wesen Gottes ist in dem Wort Immanuel definiert. Gott mit uns, Gott ist nahe, Gott ist da. Und das muss ich auch mir sagen, immer wieder neu, in dieser Zeit, in der wir leben. Wir erleben das erste Mal, oder ich zumindest, eine echte Krise, eine weltweite Krise. Und wo ist Gott? Wo ist das Licht des Evangeliums? Der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen, die in diesen Versen drinnen stecken. Ich habe gesagt, ein Crashkurs durch das Alte Testament. Die Rede ist von David. David ist ein Vorbild auf das Königtum. Er ist der Typus, sagt man, des Hirtenkönigs schlechthin. Er ist ein Vorbild auf den König Jesus. Die Rede ist von den Propheten in unserem Text, die durch die Geschichte Israels immer wieder aufgetreten sind, die einerseits Israel ermahnt haben, und teilweise ganz schön hart ermahnt haben, aber immer auch Trost gespendet haben, und dem Volk gezeigt haben, wie Gott sein Volk trösten wird. Haben wir heute gehört, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Dann lesen wir von einem Bund, einem Schwur, den Gott abgelegt hat, wo Gott sich verpflichtet hat, zu seinen Aussagen zu stehen. Das ist wirklich eine gewaltige Aussage. Im Hebräerbrief wird das aufgegriffen, dass Gott geschworen hat. Und das ist fast widersinnig, weil wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Und wenn Gott schwört, dann ist es doppelt so. Es gibt ganz wenige Stellen, wo Gott schwört. Gott steht zu seinen Verpflichtungen. Er ist einen Bund eingegangen. Das hätte er nicht müssen. Er ist einen Bund eingegangen. Und dann lesen wir von Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel. Und jetzt Frage, wer fehlt hier aus dem Alten Testament? Eine ganz wichtige Persönlichkeit fehlt hier, wird von Zacharias nicht aufgegriffen. Das ist jetzt, seid ihr überrascht, gell? Eine Prüfungsfrage am Sonntagmorgen. Nein, Mose. Ist immer dasselbe, ich weiß die Antwort, ihr müsst es herumraten, tut es mir leid. Also darum sage ich es, Mose fehlt. Mose, der Inbegriff des alten Bundes, der Inbegriff des Gesetzes, er fehlt hier. Und es ist interessant, als Paulus im Galaterbrief einmal über das Evangelium spricht und über das Alte Testament spricht, dann betont Paulus, dass die Verheißung nicht durch das Gesetz gekommen ist, das Mose gegeben hat. Der Bund, den Mose, oder Gott hat am Berg Sinai einen Bund geschlossen mit Israel. Und Paulus sagt, dieser Bund kam 430 Jahre, nachdem Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. Und der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, der wird nicht ungültig, wenn jetzt ein neuer Bund kommt. Und Paulus sagt dort im Galaterbrief, dass Gott mit Abraham einen Bund der Verheißung geschlossen hat. Gott hat dem Abraham einfach etwas zugesagt. Das gebe ich dir. Das ist ein Bund der Verheißung. Und wenn jetzt Zacharias hier betet, dann bezieht er sich auf diesen Bund Gottes mit Abraham. Und Paulus sagt sogar an der Stelle im Galater Kapitel 3, dass das Alte Testament ein Einschub ist in die Gedanken Gottes. Also man kann sagen, den Grundgedanken, den Gott mit der Welt wollte, hat er Abraham gesagt. Dann kommt die Heilsgeschichte und der Bund am Sinai ist sozusagen ein Teil dieser Heilsgeschichte. Aber Paulus sagt, es ist wie ein Einschub. Aber auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Wir gehen jetzt auf den Bund ein, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und das lesen wir im 1. Mose 22. Ich schwöre bei mir selbst, sagt Gott, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen, deinen Samen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft oder dein Same wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Völker der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Jetzt muss ich schnell schauen, was da als nächstes kommt. Wir lesen von einem Bund, das ist das, was Zacharias aufgegriffen hat. Gott vergisst nicht, Gott gedenkt seines Bundes. Wir lesen von der Rettung vor den Feinden. Das haben wir ja bei Zacharias auch gehabt. Er hat auch die Feinde erwähnt. Und in diesem Eidschwur, den Gott dem Abraham macht, ist die Rede von einem Segen für alle Völker auf der Erde. Alle Völker auf der Erde sollen durch diesen Samen Abrahams gesegnet werden. Eine gewaltige Aussage, die wir hier lesen. Und von den Völkern der Erde lesen wir im Evangelium, im Weihnachtsevangelium etwas später. Nicht direkt bei Zacharias, aber etwas später, als Jesus schon geboren war und als die Eltern Jesus in den Tempel gebracht haben, da begegnen sie einem Mann namens Simeon und er weissagt, als er Jesus sieht, meine Augen haben dein Heil, Gottes Rettung gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Doppelpunkt. Ein Licht zur Erleuchtung der Heidenvölker und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Sehen wir, mit welcher Vehemenz dieser Gedanke, dass das Heil, das Gott für Israel vorgesehen hat, das hat er nicht nur für Israel vorgesehen, das hat er für die ganze Welt vorgesehen. Das war sein ursprünglicher Plan, dass die ganze Welt errettet werden soll und das Heil, den Segen Abrahams erfahren soll. Und die große Frage ist diese hier. Wer ist der Same Abrahams, durch den der Segen zur ganzen Welt kommen wird? Wer ist der Same Abrahams? Und auch das beantwortet Paulus in Galater 3. Er sagt, Gott spricht in dieser Stelle nicht von Samen als von vielen, sondern von seinem Samen als von einem. Welcher ist Christus? So deutet Paulus diese Stelle aus dem ersten Buch Mose. Der Same Abrahams ist Christus, der verheißen ist. Da sind wir bei Weihnachten. Da sind wir mittendrin im Geschehen und darum sehen wir auch, warum Weihnachten in der Christenheit so eine wichtige Bedeutung hat, weil es die Kumulation von ganz elementaren Verheißungen aus dem Alten Testament ist. Hier, wie Scheinwerfer, leuchtet die ganze Heilige Schrift hin. Der Messias kommt, alle Völker der Welt sollen gesegnet werden mit Licht. Das ist dieses Bild, was wir auch zu Weihnachten immer und immer wieder haben. Das Licht Gottes, das in der Finsternis scheint. Und der Friede Gottes, der eine Botschaft ist zu Weihnachten. Und das sind ja die Dinge, die man bei Weihnachtsfeiern, ich sage jetzt so plump, produzieren will, oder? Man hat Lichter, man will eine friedvolle Stimmung haben und hat sie vielfach auch nicht. Man weiß, dass oft gerade zu Weihnachten die Familien streiten. Das ist sehr tragisch, das tut sehr weh. Weil man sich ja Frieden wünscht. Sehnsucht nach Frieden, nach Versöhnung. Und wir wissen genau, dass Weihnachtsfeiern das nicht produzieren können. Es ist nur eine Bild, eine Hinführung auf das Weihnachtsgeschehen. Rettung und Friede und Segen bekommen wir nur in Christus. Und so kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Erlösung, Heil, Rettung. Wie soll das aussehen? Wie kommen wir dazu? Wer sind die Feinde? Weil um die geht es ja. Er sagt, Zacharias sagt, das Volk soll von seinen Feinden errettet werden. Und das ist in unseren Ohren eine fremde Sprache, das ist eine Kriegssprache. Auch bei Abraham haben wir gelesen, dass sie das Tor ihrer Feinde besitzen werden. Das ist eine Kriegssprache, die uns fremd ist. Und wenn wir auf die Geschichte Israels schauen, dann sehen wir, die ganze Geschichte war voll von Krieg, von Bedrohung durch Feinde. Immer und immer wieder neu. Da waren die Philister, Moab, die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, die Ägypter. Also jeder, der das Alte Testament gelesen hat, dem klingen diese Namen, der kennt diese Namen, Tyros und Sidon. Eine Bedrohung für Israel, immer und immer wieder neu. Und dann ganz besonders Assyrien, die Weltmacht Assyrien, die dann das Nordreich erobert hat. Und dann zuletzt Babylon, der Inbegriff des Feindes Gottes, der dann auch das Südreich mit Jerusalem und dem König und so weiter in die Verbannung geführt hat, ins Exil geführt hat. Eine Zeit, in der auch der erste Tempel zerstört wurde. Die Feinde Israels. Und im Alten Testament werden diese Völker sehr verächtlich als Goyim bezeichnet. Pah, das sind die Heidenvölker. Das sind die verächtlichen Völker. Aber wir sind Israel, Gottes gesegnetes Volk. Und das kommt immer und immer wieder durch in dieser Sprache des Alten Testamentes. Und jetzt müssen wir uns fragen, besteht das Heil darin, dass diese Völker gerichtet werden? Ist das das Heil? Ist das die Rettung, von der wir lesen im Evangelium? Nein, glücklicherweise nicht. Und das Problem ist, dass die Feindschaft quer durch alle Völker durchgeht. Denn bereits im Alten Testament ist auch für diese fremden Völker in den Propheten zum Beispiel das Heil verheißen. Das heißt, es gibt solche in diesen Völkern, die gerettet werden und andere, die nicht gerettet werden. Und jetzt kommt das Schlimme und das Dramatische, der Riss der Feindschaft geht mitten durch das Volk Israel durch. Die ärgsten Feinde Jesu waren die Obersten des Volkes Israel. Das war nicht der Pontius Pilatus, der wollte Jesus frei bekommen, hat aber aus Feigheit dann sich nicht durchgesetzt. Aber die Anklage kam von seinen Brüdern sozusagen, von den Obersten in Israel. Und auch später, die Apostel, die ärgste Verfolgung gegen die Apostel ging vom eigenen Volk aus. Die Feindschaft geht mittendurch. Also die Vorstellung, dass wir hier das brave Israel haben und dort die schlimmen Nationen, das funktioniert nicht, das geht nicht auf, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Sondern die Frage ist, wer ist der wahre Feind? Und das lesen wir hier. Die Rettung, die Erkenntnis des Heils, die Erkenntnis der Rettung besteht in der Vergebung der Sünden. Die Sünde ist der schlimmste Feind der Menschheit. Das Böse, der Teufel, der dahinter steckt. Das ist der wahre Feind. Und von diesem Feind braucht es Erlösung. Jesus ist nicht gekommen, um die Römer aus dem Land zu schmeißen. Jesus ist gekommen, um am Kreuz die Sünden für die Welt zu tragen. Oder, wie wir es im Weihnachtsevangelium lesen, als der Engel zu Josef kommt und ihm sagt, er soll Maria, seine Verlobte, zu sich nehmen, obwohl sie schwanger ist. Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dazu ist Jesus gekommen. Er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und Jesus ist ja der hebräische Name Jehoshua. Und das bedeutet Yahweh, Gott rettet. Das heißt also, der Name Jesu ist Programm. Und darum besingen wir auch den Namen Jesu. Weil hier die Botschaft der Rettung drinnen steckt. Also, das war ein Crashkurs sozusagen durch das Alte Testament, durch die Verheißung des Alten Testamentes. Gott hat sein Volk besucht. Mit der Geburt Jesu kumulieren sich die alttestamentlichen Verheißungen. Und der schlimmste Feind der Menschheit wird durch Jesu Tod am Kreuz besiegt. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Wir feiern dieses Jahr Weihnachten in dunklen Zeiten. Und es ist eigentlich gar nicht wirklich Weihnachten, so wie wir es gewohnt sind. Und man will uns weismachen oder man sagt uns, wir müssen Weihnachten neu feiern. Mit all den Einschränkungen, die uns auferlegt sind. Und ich muss sagen, ja, das kann ich verzichten. Ich brauche kein neues Weihnachten. Ich wäre mit dem Alten zufrieden gewesen. Und viele von uns empfinden das wirklich als eine echte Bedrohung und ich glaube, es ist in gewisser Weise eine Bedrohung. Die einen sagen, das Virus ist der Feind, die anderen sagen, ja, eigentlich sind die ganzen Maßnahmen, wie man damit umgeht, das Problematische, dass sie unverhältnismäßig seien und so weiter und so fort. Also hier ist jetzt eine Riesendiskussion im Gange und auf die gehe ich jetzt auch nicht ein. Fakt ist, dass wir Weihnachten in dunklen Zeiten zu feiern haben. Und die Frage ist, ähnlich wie es Israel ergangen ist, worin besteht die Rettung? Wo ist das Licht? Wo ist Gott, der uns besucht? Wo ist der Aufgang aus der Höhe, der uns besucht? Wie wird das Volk Gottes gerettet? Und in dieser Zeit möchte ich uns ermutigen, Geschwister, die Rettung besteht nicht darin, dass wir von den Problemen und Schwierigkeiten dieser Welt befreit werden. Gott ist immer wieder gnädig und befreit uns aus schwierigen Situationen. Aber wir können es nicht generell als Verheißung annehmen, dass wir von diesen irdischen Feinden befreit werden, automatisch. Genauso wenig, wie Israel damals von seinen irdischen Feinden befreit wurde. Weil Gott einen höheren, einen größeren Plan gehabt hat. Wir dürfen wissen, Gott hat uns nicht vergessen. Gott gedenkt seines Bundes, den er mit Abraham geschlossen hat. Und wir erinnern uns heute, ganz besonders, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns an den Bund, an den neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und wir dürfen wissen, Gott hat uns nicht vergessen. Der schlimmste Feind, das Böse, die Sünde, ist besiegt. Und es ist sehr dramatisch, dass auch wenn wir keinen bösen Virus hatten, der Feind unter uns war. Kürzlich hat mir ein Bruder gesagt, ihr Kind ist jetzt im Kinski und er wird dort konfrontiert mit Situationen, die er nicht kannte. Streit in den Familien, Scheidungen, Kinder. Kinder, die keine Geborgenheit erfahren. Das ist ein Problem. Das ist Feind in reiner Kultur, obwohl wir in einem Land leben, das von vielen äußeren Problemen eigentlich befreit ist. Aber dieses Problem der Sünde, das ist ja unser eigenes Problem, unser eigentlicher Feind. Und Jesus ist gekommen, um uns davor zu retten. Jesus hat uns in sein Reich hineingerettet. Und Zacharias betet zum Schluss, das Ziel ist es, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Also unsere Füße. Wir sollen unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Wie letzten Sonntag gesagt wurde, dass jeder von uns ein Licht sein kann. Ein Licht der Versöhnung, ein Licht des Friedens, der Freundlichkeit, der Liebe, der Zuneigung an Menschen, die in Not sind. Und Geschwister, das möchte ich uns zurufen. Das ist unsere Sendung. Gott möchte uns senden in diese Welt, dass wir dieses Licht des Evangeliums in die ganze Welt tragen. Und fangen wir bei uns an. Es ist oft leichter, an irgendwelche fernen Länder zu denken, aber es ist oft schwieriger, an das eigene Land zu denken, an die eigene Umgebung und sogar an die eigene Gemeinde zu denken, in der wir ja auch Konflikte haben und wo wir auch herausgerufen sind, Frieden zu leben, so wie Zacharias das vorhergesehen hat. Durch Jesus Christus kommt der Friede in die Welt. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken für das Evangelium. Es ist gewaltig. Eine gewaltige Botschaft, die seine Wurzeln im Alten Testament hat. Und ich denke wiederum an Paulus, der sagt, dass dem Abraham bereits das Evangelium verkündigt worden ist. Und wir haben es heute gelesen, wie du ihm zugeschworen hast, dass dein Segen zu allen Völkern kommen soll. Und danke, dass darum der Segen auch zu uns gekommen ist. Durch Jesus Christus, dem Samen Abrahams. Wir beten dich an und wir bitten darum, dass wir diese Botschaft neu in uns aufnehmen und dass wir mit dieser Botschaft in die Welt gehen, dass wir uns senden lassen von dir als Lichter in dieser Welt. Amen.